ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria.
Es fühlt sich ein bisschen komisch an.
Ne? Ja, wir haben gar nicht gezählt.
Nee, man muss auch gar nicht zählen. Herzlich willkommen zu Folge 186 von Distanz und Gloria. Es melden sich zurück der Herr Städt und der Herr Polas. Und wir mussten nicht zählen, weil wir live und in Farbe nebeneinander sitzen, was euch jetzt wenig bringt, weil ihr uns nur hört. Aber für uns ist das sehr schön, weil so startet man das neue Podcast-Jahr aufs Allerfeinste. Und wir haben gerade ein wunderbares Frühstück zusammen genossen und jetzt dürfen wir euch direkt im neuen Jahr begrüßen und abholen. Und tun das, indem ich zunächst dem Herrn Städt die obligatorische Frage stelle, wie es ihm denn geht, ob er gut ins neue Jahr reingerutscht und auch nicht ausgerutscht ist, wobei es ja diesmal nicht glatt war. Also schieß los.
Also es ist, mir geht es hervorragend. Aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Erstmal, es gibt sehr viele Sachen, die anders sind, wenn wir zusammen hier nebeneinander sitzen. Erstens ist es wirklich ohne das Zählen, es ist wie wenn man keinen Einsatz gibt. Man fängt an einfach und redet. So, das ist ein Problem, wie ihr schon merkt gerade. Nummer zwei, man riecht sich auch und das ist toll.
Oder ein Problem.
Ja. Je nachdem. Und was aber das Beste an der ganzen Sache ist, ist, dass wir uns klar und deutlich verstehen. Das ist ja ganz oft so, dass wir dadurch über die Übertragung immer irgendwo was zwischendurch hängen bleibt. Und dass wir auch so ein bisschen eine Latenz haben oder dass es auch mal zwischendurch mal eine Minute lang nicht kommt. Ganz oft ist es so, dass der andere es merkt und einfach dann eine Minute redet, bis das Bild zurückkommt. Ja. Und deshalb kriegt er das nicht immer mit, aber manchmal sagen wir es ja auch, dass wir gerade einen Aussetzer hatten. Und das ist irgendwie schön, dass man einfach mal reden kann. Und warum geht es mir gut? Nummer eins, wir haben jetzt zwei Kinder. Also Robert und ich haben jetzt zwei Kinder. Genau, ich kann übrigens auch sehen, wer die ganzen Geräusche macht. Das habe ich sonst nicht gesehen. Nein, also meine Familie, wir haben jetzt zwei Kinder. Alles wunderbar. Es geht ganz hervorragend. Anfang Januar wurde ein Kind geboren und die Story, wie das dazu kam, also nicht wie es dazu kam, dass das Kind geboren wurde, sondern
ich glaube, das können wir uns auch ungefähr denken, wie es dazu kam,
sondern wie also ich zu diesem Kind kam am Ende, das muss ich nachher auch nochmal in Ruhe erzählen. Und ich hatte jetzt meinen ersten Umlauf, also meine erste Tour als aktiver fliegender Pilot und das ist mal wieder, also wieder endlich, aber jetzt auf dem Airbus bei Lufthansa, dort wo ich immer hin wollte. Und das war auch absolut spitze und man muss sich ab und zu mal in seinem Leben auch die Frage stellen, wenn irgendwas gut läuft, habe ich mir das so vorgestellt und dann auch zu dem Ergebnis kommen, dass man sich das so vorgestellt hat, ist einfach nur eins, das ist großartig und das schätze ich als riesen Glück ein, weil es auch ganz oft ja nicht so läuft und es ja auch nicht bei allen wirklich immer gut läuft und wenn man zu den Glücklichen gehört, bei denen das so ist, dann darf man das gerne anerkennen und das ist einfach spitze. Selbst wenn jetzt auch Sachen wieder nicht so gut laufen, wie sie jetzt sind, dann weiß ich, dass die Zeit jetzt einfach sehr gut ist. Und das werden mir auch keiner nehmen können.
Das Schöne ist ja erstmal herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Im Namen der gesamten Menschheit.
Mhm.
So, du hast deinen Teil beigetragen, dass die Menschheit weiter besteht.
Ja.
Da bin ich
also ich habe das Kind nur bestellt, ja. Wohlbemerkt.
Da bin ich noch nicht aus dem Schneider. Ich bin da noch Schuldigkeit fällig oder so, wie auch immer man das sagen würde.
Keiner ist schuldig, aber ja.
Das und dann wollte ich zu dem, was du gerade noch so wunderschön formuliert hast, beisteuern, dass es ja auch immer wieder gut ist, wenn das Leben in den gedenkten Bahnen stattfindet, die man sich vorgestellt hat, weil dann kann man auch mit negativen Dingen und Rückschlägen anders umgehen, finde ich.
Ja.
Also es ist halt was anderes, wenn du dir vornimmst, Pilot zu werden und Pilot bist und dann was schief geht, aber du aber grundsätzlich auf deinem für dich auserkorenen Weg unterwegs bist,
ja.
Als wenn du dort nie ankommst und immer das Gefühl hast, ich bin für was ganz anderes bestimmt und muss jetzt hier aber, keine Ahnung, ohne die Berufe jetzt irgendwie damit abwerten zu wollen, aber muss jetzt hier irgendwie Regale einräumen, wo ich da gar keinen Bock drauf habe oder so.
Ja, oder Post fahren, das habe ich ja auch gemacht. Ich meine, ich habe das ja gerne gemacht, aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ja, so. Also es ist auch so, dass ich jetzt auch Post fahre.
Ja.
Also die fliegt uns bei uns auch mit. Früher gab es auch Postflüge, wo du wirklich diese Postkisten, die sonst in unseren Postautos standen, auf den Passagiersitzen hattest. Das hätte ich gerne gemacht. Quasi von Postauto zu Postflieger.
Du hast direkt umgestiegen.
Ja, ja, früher war es ja wirklich so. Also ich glaube, aber jetzt mittlerweile ist das alles in Containern verpackt und so. Oder man fährt mit dem LKW viel besser, na toll.
Also Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, es fühlt sich noch ein bisschen fremd an. Ja, wir haben ja länger nicht ins Mikrofon gesprochen. Und dann das so zu, also es ist schon, man muss sich immer wieder erstmal dran gewöhnen. Es ist aber schön, dass ihr ja hoffentlich in zahlreicher Weise wieder mit dabei seid, dass Distanz und Gloria jetzt zurück ist. Wir starten dieses Jahr motiviert wie selten, weil wir auch so lange Weihnachtspause gemacht haben wie selten. Mit Amakord war das nicht so. Wir haben relativ zügig wieder angefangen. Wir hatten direkt am 4. Januar das nächste Projekt in Köln. Also beziehungsweise haben wir in Frankfurt angefangen zu proben und haben dann in Köln die 7 Todsünden der Philharmonie gesungen mit Wallis Junta am Sopran und Haka Gruber am Dirigat zusammen mit dem Ensemble Modern und haben das direkt auf in eine CD-Produktion mit eingebettet, wo wir also dieses Repertoire in der Kammermusikversion auch aufgenommen haben. Das wird sehr schön. Und ansonsten sind wir wieder mittendrin statt nur dabei, planen Dinge, tun Dinge, singen Dinge, also alles so, wie man sich das vorstellt. Und das geht seine Bahn und ansonsten ist auch bei mir sehr viel passiert, denn tatsächlich habe ich just gestern, also jetzt nicht in Vorbereitung auf den Podcast, aber just gestern das Manuskript meines Buches an den ersten Verlag geschickt.
Nicht wirklich.
Doch.
Krass.
Also ich habe das ja geschrieben, war ungefähr so, ich weiß gar nicht, Ende Oktober, Anfang November fertig, habe das dann liegen lassen. Sollte auch von der einen oder anderen Stelle mal gelesen werden. Und habe jetzt also angefangen, das in der letzten Woche nochmal zu überarbeiten und nochmal diverse Kapitel durchzulesen. Das ist ja doch was anderes, wenn man das nochmal liegen lässt. Dann hat man doch nochmal ein bisschen frischeren Blick auf so manche Formulierungen und so. Und hat so das Gefühl, da musste vielleicht noch was dazu sagen. Und habe das also gestern beendet und dann direkt an den ersten Verlag rausgeschickt und hoffe also, dass ich da ein Feedback bekomme zu.
Du hast sicher eins bekommen.
Ja, hoffentlich auch ein positives. Ja. Nicht sagen, das ist die größte Strunze, die wir je gehört haben. Das bringen wir ja auf keinen Fall raus. Mhm. Das hoffen wir nicht.
Und das ist so, hattest du mit dem Verlag einen Vertrag schon? Oder nein. So, dass man quasi sich dann bewirbt?
Also es ist so, dass du dich initial bewirbst, sprich du hast das Manuskript. Es ist auch unterschiedlich. Es gibt bestimmte Verlage, die wollen dann nur so eine Art Exposé, also so ein Exzerpt von 30 Seiten, eine kurze Zusammenfassung von dir, worum es geht, eine Vorstellung von dir. Also wirklich im Prinzip wie wenn du dich irgendwo auf einen Job bewirbst, so eine Art. Das war es bei dem nicht so. Die nehmen die ganzen Manuskripte und gucken sich das an. Und wenn sie es für spannend halten, dann kriegst du auch eine Antwort. Bei anderen Verlagen ist das so, dass du, wenn du nach 3 Monaten keine Antwort hast, davon ausgehen kannst, dass sie es nicht verlegen. Also es ist auch ganz unterschiedlich. In der Regel ist es aber eine Initiativbewerbung. Vor allem dann, wenn du halt noch keinen Namen hast als Autor. Dann, wenn du einen hast und vielleicht auch einen Bestseller oder was geschrieben hast, dann kommen sicherlich die Verlage auf dich zu und fragen, hast du nicht Lust, mal bei uns was zu veröffentlichen? Aber soweit ist ja noch lange nicht.
Ja, das ist eine Frage der Zeit, ne?
Ich hoffe es, aber ja. Ich schaue mal, was passiert. Genau, das gab es bei mir. Ansonsten haben wir zu Silvester eine kleine Feier gefeiert, zu der Herr Stett aus eben vorhin schon benannten Gründen leider nicht dabei sein konnte. Ja. Aber es ist auch der einzige Grund, den ich akzeptiert hätte.
Ja. Genau, also man muss dazu sagen, dass wir seit Jahren auch an Silvester immer bei meinen Schwiegereltern sind, was auch immer sehr, sehr schön ist. Dieses Jahr wurden wir zum ersten Mal von einem guten Freund, der hier neben mir sitzt, gefragt, ob wir das anders machen wollen. Wir haben es aber, wie gesagt, aus den Gründen nicht gemacht. Und ja, man kann sich das ja für die nächsten Jahre mal überlegen.
So ist das.
Jedenfalls
ja.
Sind die Beine länger ja, als
der Hals.
Genau. Ja. Das gleichzeitig sprechen, das ist auch nicht drin normalerweise.
Nee, heute geht das.
Das gibt es wirklich nicht.
Heute geht's.
Und vor allem dieser Blick, den du hier jedes Mal hast, den sehe ich jetzt das erste Mal so mit dem aufs Dach der Michaeliskirche mit Schiefer. Das
ist ganz nett, ne?
Mit Schiefer sogar.
Das Einzige, was so ein bisschen creepy ist, sind die Wasserspeier. Wenn du mal guckst, die sehen so ein bisschen gruselig aus, wie als ob sie aus der Pestzeit noch kommen.
Ist das so?
Naja, die sehen so ein bisschen aus wie so tiergewordene Pestmasken, aber ist egal.
Ja.
Genau, du hast gesagt, dein erster Umflug als Pilot.
Umlauf.
Jetzt, ja, oder das, selbst das. Hol doch mal die Menschen, die jetzt nicht vom Fach sind, ab, was das genau bedeutet.
Alle Hörerinnen und Hörer
deswegen,
sind vom Fach.
Ja,
eigentlich.
Ja. Dann erzähl es auch denen nochmal.
Okay, also ein Umlauf ist ein, ja.
Sag es nicht, ein Lauf um etwas.
Nee, das nennt man quasi, wenn man gemeinsam mit einer Crew anfängt, und wieder aufhört, die Zeit dazwischen quasi. Das heißt, wenn du 5 Tage mit derselben Crew unterwegs bist, ist das ein Umlauf. Wenn du 2 Tage mit der Crew unterwegs bist, ist das ein Umlauf quasi von Start, von Dienstbeginn bis Feierabend nennt man einen Umlauf. Und das kann halt 5 Tage sein. Obwohl du quasi an einem selben Tag irgendwo anders Feierabend haben kannst, du bist aber nicht an deiner Heimatbasis. In Amsterdam war ich jetzt diese Woche oder in München und in Stockholm. Man muss aber dann, das hört sich toll an, ne? München, Amsterdam und Stockholm, es ist auch toll, definitiv. Aber eigentlich nur in Amsterdam bin ich wirklich gewesen. In München und in Stockholm sind wir erstens mal nicht in Stockholm gewesen, sondern in Uppsala. Das ist in der Nähe, Uppsala.
Ja, beste Ort, immer wieder schön.
Genau. Und in München waren wir in Freising im Hotel, auch toll. Da wurden auch viele Freunde von uns.
Bei Sängern immer wieder beliebt, der Ort.
Ja, Freising.
Gibt übrigens auch Usingen, das ja? ist aber in Nordrhein-Westfalen, glaube ich.
Und da ist man bloß ein paar Stunden. Also in Stockholm zum Beispiel, da habe ich nur das Hotel von innen gesehen und das.
Ich finde das, so so schön, dass du das erzählst aus deiner Perspektive, weil es ist ja auch bei uns oft so, dass du den Leuten erzählst, was du machst und dass du unterwegs bist und dann immer so hellauf begeistert und sagst: Mensch, das ist ja toll, da siehst du ja wirklich wahnsinnig viel. Und das ist von der Sache her richtig, aber vor allem siehst du halt viele Hotelzimmer und auch viele Taxen und auch viele Flugzeuge.
Genau.
Also du, so von den Städten kriegst du nur was mit, wenn du wirklich länger auf Tour bist, also wie wir jetzt zum Beispiel auf der Amerika-Tour, wo du auch wirklich mal vielleicht einen Tag frei hast und mal Zeit hast, dich auch mal umzugucken und dich mal zu ergehen, um mal durch die Gegend zu flanieren. Aber ansonsten ist das schon auch viel mit Stress und von A nach B getrieben werden und Probe zu tun.
Also einfach mal, um das einzuordnen, wir waren genau 12 Stunden da. Also 12 Stunden, davon schläfst du mal hoffentlich 8. Und dann bist du mal, wie es wird eingeplant, 1 Stunde Physiological Needs für uns quasi. Also dass man quasi mal auf Toilette geht, sich duscht und solche ganzen Dinge. Sowas, genau. Und dann ist natürlich Koffer auspacken, Koffer einpacken, dann bist du ganz schnell bei 12, ohne dass du überhaupt das Hotel verlassen hast. Und ich will mich darüber auf keinen Fall beschweren. Ich finde das trotzdem toll. Einfach zur Einordnung, Stockholm war ich nicht wirklich, sondern quasi nur in dem Hotel.
Ja, das ist auch das, was ich meine. Also ja, genau. Es geht nicht darum, sich zu beschweren, sondern es klingt, also so gut, wie Dinge klingen, sind sie halt oft auch nicht.
Genau. Aber es ist ja auch schön, wenn sie sich schöner anhören, als sie sind, als andersrum.
Da ist wohl was dran.
Und in Amsterdam wiederum war ich tatsächlich den ganzen Tag, weil wir das als Spätaufstehertour angefangen haben, wo du quasi bis abends um 11 arbeitest, demzufolge am nächsten Tag nicht um 6 aufstehen kannst, sondern es war aber quasi so vorgesehen, dass wir dann den Dienst fliegen, der, wo du früh um 4 aufstehen musst. Und da musst du natürlich einen Tag dazwischen haben, weil sonst die Ruhezeit zu kurz ist und irgendwie muss man ja auch mal irgendwann pennen. Und in diesem Tag ist man natürlich nicht den ganzen Tag im Hotelzimmer. Es hat natürlich geschifft, ist klar. Und wenn wir schon in Amsterdam sind, auch einfach aus beruflichen Gründen meiner Frau, musste ich dort Käse kaufen. Also das ist klar. Ja. Und das ist aber so, dass ja das eine extrem tolle Fahrradstadt ist und demzufolge auch die Hotels Fahrräder verleihen. Und wir haben Konditionen mit diesem Verleiher, dass wir das kostenfrei nutzen können.
Das ist ja genial.
Und das war wirklich toll. Das heißt, ich bin da mit dem Fahrrad durch Amsterdam gefahren. Ich habe gedacht, was ist das für ein Job?
Und jetzt die Frage, auch in Uniform?
Nee, aber mit der Jacke. Mit der,
ja, immerhin.
Ja.
Ja.
Wir haben nämlich eine Regenjacke zur Uniform, die passt. Die kannst du aber auch einfach so anziehen, ohne dass es auffällt, weil es einfach eine blaue Jacke ist. Und damit bin ich da unterwegs gewesen und habe dort Amsterdam, sogar bei Regen, ist es einfach schön. Es ist wirklich eine unglaublich tolle Stadt.
Viele Brücken.
Ja, sehr viel. Das war schön.
Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich das Gefühl habe, wir haben ja tatsächlich gerade gefrühstückt, um die Leute nochmal abzuholen. Und es war reichlich und viel und lecker. Aber ich habe ja anstatt vor allem 3 Kaffee trinken sehen.
Ich habe jetzt hier einen dritten noch.
Ja. Und dementsprechend habe ich das Gefühl, ich muss wahrscheinlich, weil ich auch einen Kaffee drin habe, ich muss den Podcast auf halbe Geschwindigkeit dann einstellen.
Wir reden viel schneller als sonst, weil wir jetzt keine
Latenz haben. Ja, wir müssen nicht aufeinander warten, sondern wir können. Jetzt seht ihr, dass wir auch die Sätze des anderen wirklich.
Ja, also.
So geht's auch. Ich hatte mal den Fall, dass ein Kollege das gesagt hat: Ja, eigentlich, also wir sind mittlerweile so lange zusammen, dass wir die Sätze des anderen, und dann sagt jemand Schinken. Und das war klar, okay, gut.
Ja. Nee, ich habe jetzt eigentlich darauf gehofft, dass quasi Leute denken, dass jetzt doch irgendwie ein...
Latenz, ja.
Ja, aber es war trotzdem, vielleicht haben jetzt manche, ist ja auch egal.
Das ist der Gott des WLANs, der heilige Latenz, also der Schutzheilige.
Ja, aber wir reden wirklich schnell, das stimmt. Wir sollten vielleicht etwas langsamer.
Das könnte helfen.
Ja.
Aber das wirkt dann auch ein bisschen unauthentisch unter Umständen.
Oder
übertrieben. Ja, gut. Wir haben ja auch schon einen Folgentitel.
Ja.
Den wir uns erfolgreich erfressen haben.
Manfred. Ja.
Das ist also der Folgentitel von Folge 186. Herr Stett.
Bitte.
Was sind denn, also es gibt ja, du bist ja Frühstücksfan, hast du mir mal erzählt. Also vor allem ja, im Hotel.
Ja.
Da gibt es ja verschiedene kulinarische Angebote. Gibt es ja so Continental Breakfast oder in Asien gibt es ja auch Breakfast.
Ja.
Und es gibt English Breakfast.
Ja.
Deine drei kulinarischen Favoriten beim Frühstück.
Hm.
Also das sind die drei Dinge,
ja, die es jetzt nicht genau gebracht haben. Also es ist so, wenn es Baked Beans gibt, also gebackene Bohnen mit Tomatensauce, genau, da wird geschaufelt. Also das esse ich wirklich sehr, sehr gerne. Und dadurch, dass sie auch gebacken sind, ist es meistens kein Problem, also was die Gasentwicklung im Wanst betrifft. Das, und ich esse sehr gerne Obst, Melone und Honigmelone, wenn es das auch gibt, dann esse ich das meistens sehr gerne mit ein bisschen Joghurt zusammen. Das sind auf jeden Fall, die esse ich immer. Also gibt es ja auch meistens. Ne? Und dann Ei. Also es ist wirklich relativ englisch, was ich da esse.
Und welche Art Ei?
Das, was es gibt. Es gibt ja immer Rührei.
Mhm.
Und manchmal gibt es Spiegelei. Und da gucke ich mir das aber an, wie das Spiegelei aussieht. Wenn das so aussieht wie das, was du heute früh gemacht hast, dann esse ich das.
Ach.
Und ansonsten esse ich lieber das Rührei, weil das ist eigentlich immer ganz okay. Und was ich auch gerne esse, was ich aber natürlich nicht jedes Mal mache, weil ich mir denke, das ist ungesund, schlecht für die Umwelt und überhaupt, ist Bacon.
Bacon. Ich dachte Pancakes.
Ja, nee, Pancakes, das ist nicht immer der Fall, weil man dann auch so ganz schnell völlig voll ist. Und es ist auch so, die Uniform fängt an zu spannen.
Das kenne ich. Das kenne ich von meiner Uniform auch, dass die anfängt zu spannen.
Und das ist halt ein Problem. Ja,
ist es.
Und du kannst dann auch nicht alles mit der Krawatte überdecken.
Nee.
Deshalb muss man dann auch irgendwie...
Und es ist ja auch unnötiges Sicherheitsrisiko, wenn da neben dir sitzende Co-Pilot oder Pilot...
Wenn der Knopf dann, genau.
Ja. Also das ist ja
auch... Weil die Scheiben, die sind darauf ausgelegt, dass von vorne die Belastung kommt und nicht aus dem Cockpit. Innen,
ja, genau. Das ist ja unnötiges Risiko.
Genau.
Weil du gerade sagst Bacon und ich daraufhin sagte Pancakes... Was ich noch nie probiert habe.
Bacon-Pancakes.
Ich würde sagen, gut. Also, je älter ich werde, desto besser kann ich mir das vorstellen. Ist so knuspriger Bacon on the Pancake mit the Maple Syrup.
Es gibt in Amerika in diesen Pancake- oder Frühstücksrestaurants, gibt es ja da wirklich ganz viel.
Ja.
Die machen Bacon-Pancakes und zwar braten die Bacon knusprig, dann wird er gebröselt und in den Teig reingemacht. Und dann wird das dann so gebraten. Ganz normal wie ein Pancake und dann kommt, also jetzt wird es richtig gottlos, kommt ein Pancake hin, dazwischen kommen noch zwei Scheiben gebratener Bacon, dann kommt der Ahornsirup und Butter, dann kommt der nächste Pancake und das geht nur so weiter bis oben. Also es ist richtig hart.
Diabetologen lieben diesen Trick.
Ja, und Veganer auch.
Ja.
Also das ist richtig hart.
Weißt du, warum es immer mehr von diesen Frühstücksrestaurants gibt? Das ist nämlich sehr spannend, das wirst du vielleicht auch noch erleben in deinem Beruf. Weil, und das haben wir gemerkt in der letzten Tour und auch schon in der Tour davor in Amerika, es ist immer mehr out, dass in Hotels Frühstück angeboten wird.
Das stimmt, ja. In Amerika hast du es ganz selten.
Es zieht auch langsam in Deutschland, oder wie sagt man, es hält Einzug, wie wir auch merken, dass du manchmal wirklich einfach gar kein Frühstück mehr angeboten kriegst.
Auch nicht mal bezahlen kannst. Ja. Also es gibt Hotels, die haben das nicht. Also
haben keine Küchen
mehr. Einen Kaffee kriegst du eigentlich immer.
Ja.
Kaffeemaschine in der Lobby ist eigentlich fast Standard geworden. Aber es gibt nicht alle Hotels bieten Frühstück an, unsere schon, weil die natürlich darauf ausgewählt sind, dass das möglich ist.
Dass du nicht mit knurrendem Bauch durch die Gegend
fliegst. Aber wir müssen es tatsächlich bezahlen. Bei der Austrian war es mit drin, das Frühstück.
Echt?
Ja.
Musst du selber zahlen.
Genau, das ist aber auch okay, dass man sich quasi entscheiden kann, ob man es braucht oder nicht.
Ja, okay.
Aber nimmt einem natürlich so ein bisschen die Gemeinschaftlichkeit mit der Crew, weil dann halt die Leute sagen, sehen wir uns beim Frühstück?
Ja.
Naja, nee.
Ich schlafe lieber aus,
beziehungsweise das ist auch okay, aber quasi dann Leute sagen, nee, die 12 Euro will ich jetzt nicht bezahlen, was man absolut verstehen kann, nimmt einem natürlich ein bisschen so die Gemeinschafts, Sache. Und ich will auch nicht fünfmal die Woche 12 bis 14 Euro fürs Frühstück bezahlen. Ja.
Ja. Herr Stett, es nützt ja nun nichts. Wir müssen...
Meter machen.
Auch das. Wir müssen... da fällt mir ein, du musst nachher mal hier noch die Leute bespaßen, während ich einen lyrischen Erguss raussuche.
Ah ja.
Darauf wollte ich jetzt aber noch gar nicht raus. Ich wollte sagen, es ist ja ein bisschen was passiert in der Fliegerei im letzten Monat, während wir nicht aufgenommen haben.
Alter.
Ich glaube, wir müssen da zumindest mal dran vorbeistreifen.
Mhm.
Zunächst hatten wir den großen Fall in Südkorea. War Südkorea?
Ja.
Ja. Wo also ein Flugzeug, wenn ich das richtig verstanden habe, das Fahrwerk eingebüßt hat und dann über die Landebahn hinaus gerutscht ist. Da habe ich mich gefragt, also ich glaube, ich habe das ungefähr richtig abgespeichert, ne?
Ja, es war noch sehr viel vielschichtiger, aber ja.
Ja, das ist das, was der Dumme nicht vom Fach, was da hängen geblieben ist. Jedenfalls habe ich mich gefragt, wenn ich kein Fahrwerk zur Verfügung habe, was ja bedeutet, ich brauche unter Umständen länger zum Bremsen, warum ist der Kollege nicht durchgestartet und hat nochmal weiter vorne auf der Landebahn angefangen, runterzukommen?
Das ist halt die Frage. Und die wird jetzt natürlich investigiert.
Ja.
Weil das wollen natürlich alle wissen. Es gibt einen Fakt, der beunruhigend ist, was die Investigation betrifft, also die Untersuchung betrifft. Ist das beunruhigend, nicht für die Flugsicherheit, sondern für diese Untersuchung, nämlich, dass in den letzten 4 Minuten der Cockpit-Voice-Recorder, also der Stimmenrekorder, der die ganzen Gespräche aus dem Cockpit aufzeichnet und Funk und alles, und der Flugdatenschreiber, dass die beide die letzten 4 Minuten nicht aufgenommen haben. Also da muss wirklich mit dem Flieger gehörig was im Arsch gewesen sein, weil die gehen eigentlich immer. Mhm. Wenn alles kaputt ist, läuft das eigentlich immer weiter. Das heißt, da war irgendwas elektrisch völlig im Eimer und kann gut sein, dass sie die Möglichkeit nicht hatten, nochmal durchzustarten.
Ah, okay.
Also das ist möglich, dass die ganz schnell runter mussten, auch nicht die Möglichkeit hatten, nochmal Gas zu geben oder irgendwie irgendwelche Speedbrakes zu fahren.
Verstehe.
Dann oder klappen und deshalb viel zu schnell gewesen sind und das kann
alles sein. Es gibt ja auch die Videos im Gegenschuss, wo einige vermuten, war es eine Boeing? Es war eine Boeing,
glaube ich. 737, ja.
Und die kannst du ja theoretisch manuell auch die Ruder betätigen, nicht wahr?
Nee, manuell komplett geht nicht. Also das ist zu krass. Du kannst nur die Hydraulik manuell bedienen. Also es ist dann quasi so, du hast einen Hydraulikmotor an den Steuerflächen, an den Rudern. Da sind hunderte Newton drauf. Also das Kilo, also das ist so viel Luftkraft, das kannst du mit Muskelkraft nicht bewegen.
Okay.
Das heißt, man zieht allerdings dann nicht elektrisch, sondern man zieht dann manuell an diesen hydraulischen Motoren.
Okay.
Und das ist quasi die manuelle Bedienung des Flugzeugs. Aber tatsächlich mit Seilen kannst du die Ruder nicht mehr bewegen, das ist viel zu krass.
Dann erübrigt sich die These, die da aufgestellt wurde, weil nämlich einige im Gegenschuss gesehen haben, wie der Kapitän wohl offenbar sehr engagiert versucht hat, irgendwas, also irgendwo zu zerren oder irgendwas gemacht hat.
Ja, ja, also es gibt, also du kannst es schon versuchen, aber du kannst damit das Flugzeug nicht steuern, das geht nicht. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie die 737 gebaut ist, aber die meisten modernen Flugzeuge, wenn die solche konventionellen Steuerseile haben, dann gehen diese Steuerseile bloß auf die Aktuatoren, auf die Hydraulikaktuatoren an den Steuerflächen, weil man die nicht mehr mit der Hand bewegen kann. Also es ist so viel Kraft, man muss sich ja überlegen, der Flieger wiegt, was weiß ich, 50 Tonnen, 60 Tonnen und den musst du ja, wenn du den einmal rumdrehen willst, musst du ja gegen diese, halt mal deine Hand aus dem Fenster ja, und versuch mit dieser Hand das Auto umzudrehen, nur mit der Luft.
Ja.
Also da brauchst du schon viel Kraft. Ja.
Und dann die andere Frage, die ja da auch irgendwie ein bisschen reinspielt, ist, warum steht da eine Betonmauer am Ende der Landebahn?
Das frage ich mich auch.
Also warum ist da kein Zaun oder irgendwas?
Ja, aber gut, es gibt auch Flughäfen, wo danach das Meer kommt, wo man sich auch fragt, naja.
Ja, na gut, wobei du ja sagen musst, in dem konkreten Falle wäre das wahrscheinlich sogar noch die bessere Alternative gewesen.
Das ist auf jeden Fall in beiden Fällen richtig Rotz, also es ist ein Riesenschrott. Also da gibt es viele Sachen, die da untersucht werden müssen und ich bin sehr gespannt, was da rauskommt, weil man natürlich davon auch leider immer lernen kann.
Ja, aber man muss konstatieren, es ist eine der größten Katastrophen der letzten Jahre. Ne? Also ich glaube, viel krasser ging es gar nicht.
Das ist schon heftig,
also ich glaube, das letzte in der Richtung war der Flug, der verloren gegangen ist da komplett, ne? Dieser
in Malaysien.
Ja.
Wobei ist ja auch, es sind jetzt in leider relativ viele Sachen passiert, wo viele Leute ums Leben gekommen sind. Es ist aber ein statistisch
Weiß Bescheid.
Ja, statistisch gesehen ist es immer noch Zufall.
Ja, klar. Ich habe auch neulich wieder gelesen. Ich meine, gut, das hat jetzt nichts mit der Statistik zu tun. Aber weil es ja auch immer die Kollegen gibt, die gerne Lotto spielen.
Ja.
Haben neulich wieder gelesen, dass es wahrscheinlicher ist, auf dem Weg zum Lottoladen zweimal vom Blitz getroffen zu werden, als einmal im Lotto zu gewinnen.
Siehst du mal.
Das finde ich schon bemerkenswert.
Also lieber nicht gehen.
Und es ist auch wahrscheinlicher, wobei man das wahrscheinlich nochmal neu berechnen müsste, es ist auch wahrscheinlicher, wenn du irgendwo auf dem Malediven oder irgendwo bist, von einer herabfallenden Kokosnuss getötet zu werden, als von einem Hai.
Das ist auch hart.
Ja.
Na,
das finde ich auch spannend.
Das finde ich auch spannend. Es ist auch statistisch wahrscheinlicher, von der Mücke getötet zu werden.
Oh ja.
Als von einem Hai.
Das sind aber auch Mistviecher.
Ja.
Das kann man ja noch sagen.
Ja. Wollen wir vielleicht über das Leben reden?
Ja, was macht denn das Leben?
Naja, also nicht über den Tod so sehr.
Ja, so, ja, unbedingt.
Ja, wobei es ja auch alles immer zusammengehört.
Ja,
das merkt man immer wieder.
It's part of the deal
so.
Am Ende. Wer lebt, stirbt auch.
Punkt.
Ja.
Aber also hier, die drei Sachen haben wir jetzt schon, ne?
Genau, die haben wir voll erledigt. Ich bin neuerdings, oder anders, ich bin bei meinem YouTube-Algorithmus, sagen wir so, hat mich in ein Rabbit Hole gestoßen. Und zwar ist das ein deutscher YouTuber, der alle möglichen First Classes mal quer und Business Classes ausprobiert. Und ich muss ja sagen, das ist ja wirklich heftigst, wie unterschiedlich das zum Teil ist. Und wenn du überlegst, wie viel Knete du da zum Teil in die Hand nimmst für, wie unterschiedlich da die Serviceangebote für sind, das ist ja Wahnsinn. Also
ja.
Alleine der Unterschied, zum Beispiel, dass ich glaube es war Emirates oder Qatar Air, wo du einfach eine Dusche in der First Class dabei hast im A380. Und zwar wirklich, also das Bad ist größer als bei manchem das Bad zu Hause.
Ja.
Das ist ja völlig verrückt. Und wenn du das halt vergleichst mit, ich sag mal, schlechteren First Classes, wo du aber auch mindestens 5.000, 6.000 Euro für bezahlst fürs Ticket normalerweise.
Oder mehr.
Oder mehr gar. Das ist schon dreist zum Teil, wie viel Unterschied da in der Leistung liegt.
Ja, das ist eben das, womit die Airlines sich behaupten können. Und es wird auch nicht mit der Economy Class Geld verdienen, das muss man auch sagen.
Das ist sondern richtig.
Mit der Business und mit der First Class. Ja.
Und sag mal, wie ist denn das, wenn du jetzt zum Beispiel als Pilot in so einem A380 wärst, dürftest du dann in dem First Class Bad duschen?
Nee.
Nee?
Nee, das ist ja für die Gäste, was auch okay ist. Die haben ja, die bezahlen einen Haufen Geld dafür.
Ja.
Und wir haben da unser Crew Rest, also unser Crew Schlafraum, wo wir dann unsere Pause machen können.
Aber irgendwie Dusche oder Bad habt ihr jetzt nicht zusätzlich drin?
Soweit ich weiß nicht. Okay. Ist aber auch okay, weil wir gehen ja danach ins Hotel.
Ja.
Die Leute, die First Class und Business Class fliegen, die tun es ja deshalb, damit sie dann ausgeruht ankommen. Ja,
weil sie was zu tun haben.
Ja,
ja, ist richtig.
Da vor allem viele, die First Class fliegen, tun es, um ein bisschen Privatsphäre zu haben.
Ja. Mir kommt gerade was völlig anderes
in den Sinn. Bitte.
Weil wir vorhin auch drüber geredet haben, wir waren ja mal wieder im Zoo jetzt.
Ja.
Und ich habe ja schon mal von Robert Mark Lehmann erzählt, dem Biologen, der auch viel sagen wir mal, Aufklärungsarbeit in Bezug auf Zoos und andere Dinge leistet und auch natürlich nicht zu Unrecht die Auffassung vertritt, dass Zoos jetzt eigentlich nicht der Weg sind, den Leuten Tiere nahe zu bringen, weil die Tiere sich da nicht so verhalten. Wir sind alles gut und richtig und unterstütze ich auch prinzipiell. Und ich war nun mit meiner besseren Hälfte im Zoo und uns ist aufgefallen.
Mit mir?
Mit der noch besseren Hälfte. Ich habe ja drei Hälften.
So.
Ja. Und uns ist aufgefallen, dass die Tiere, ich meine, das ist natürlich wahrscheinlich ein Zeichen von entweder Depression oder in einer gewissen Form einer Gestörtheit, in Achten laufen. Also zum Beispiel ist uns das extrem bei den Nilpferden aufgefallen. Nee, wie heißen die Viecher? Nashörner, das sind die mit den Hörnern. Dass da also wirklich, du konntest wirklich nachvollziehen im Matsch, wie dort zwei Achten nebeneinander waren. Was ja nicht gesund ist, aber und alles Scheiße, alles Dreck, ist völlig klar. Was mich aber interessiert ist, warum sind es ausgerechnet Achten? Das ist ja ein Riesengehege. Theoretisch könntet ihr auch riesige Kreise rennen da drin. Aber es sind Verhaltensstörungen von mir aus. Aber warum müssen es ausgerechnet Achten sein?
Gebt Acht.
Und diese Frage habe ich Robert Mark Lehmann auf Instagram gestellt und er hat tatsächlich geantwortet.
Wirklich?
Ja, er hat darauf geantwortet. Allerdings hat er mich nur auf seine Story-Highlights verwiesen, weil da eben er da auch drauf eingegangen ist.
Ja.
Aber der Grund dafür fehlt mir tatsächlich trotzdem. Also er hat gesagt, es machen alle Tiere und es ist natürlich eine Verhaltensgeschichte. Aber es könnten ja auch Vierecke sein.
Ja.
Oder Kreise.
Ja.
Meine bessere Hälfte hat vermutet und ich habe das Gefühl, das ist gar nicht so weit hergeholt, dass das vielleicht fürs Balancegefühl der Tiere ist.
Ist gut möglich.
Dass du eben keine Kreise rennst, damit du keinen Schwindel kriegst, sondern dass du das eben ausgleichst und auch alle Muskeln mal bewegst und so, dass dieses quasi instinktiv dahin getrieben werden,
alles zu laufen. Instinktiv, ja, stimmt.
Mhm. Finde ich einen spannenden Denkansatz.
Ja.
Gut, also ich finde es ja erstmal gut, dass jemand, der eine Reichweite von über 500.000 Leuten hat, offensichtlich, und ich meine, ich bilde mir schon ein, dass das wahrscheinlich er persönlich beantwortet hat, weil es klang jetzt nicht wie Corporate mal schnell beiseite beantwortet, sich die Zeit nimmt und auf die Fragen wirklich antwortet. Das muss ich sagen, finde ich großartig. Und auch die Art und Weise einfach, wie der arbeitet, finde ich gut.
Ja.
Wollte ich mal sagen.
Das ist doch so schön. Auf jeden Fall. Was, wie war denn eigentlich, darüber haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesprochen. Ihr hattet doch auch zu Weihnachten nochmal ein Konzert. Haben wir darüber schon geredet? Vom 20.
Nee, ich glaube nicht. Also zu Weihnachten haben wir nicht aufgenommen. Wir hatten noch ein paar Konzerte dann und ich hatte auch mein Weihnachtsoratorium.
Genau, erzähl mal.
Das war alles sehr schön. Also die Leute waren da sehr, sehr happy mit. Und auch das Weihnachtsoratorium musste ich ein bisschen arbeiten für.
Weil?
Naja, es gibt ja die Kollegen oder die Kolleginnen, die sich da auf die Bühne stellen und denken, sie können das so aus dem Ärmel hinrotzen. Und es ist natürlich nicht so, dass du das aus dem Ärmel hinrotzen kannst, weil dafür ist das Zeug einfach auch zu schwer. Und man hört das schon, ob Leute sich da vorbereiten oder nicht. Und weil ich ja gerne auch vorne mit dabei bin, das bei anderen zu kritisieren, wenn es nicht so ist, dass sie vorbereitet sind, muss ich mich also auch selber vorbereiten. Aber das hat vor allem auch was mit meinem eigenen Arbeitsanspruch zu tun. Und das habe ich also getan und habe also 4-5 Tage vorher angefangen zu üben und gemerkt, ja, es war nicht zu spät. Es war nicht zu früh, damit anzufangen, sondern es war tendenziell eher spät. Hat trotzdem alles gut funktioniert am Ende und ich war dann auch mit der Leistung ganz zufrieden. Aber es ist schon so, dass die Übung dafür dann doch nötiger ist, als man es vielleicht wahrhaben will selber. Hm. Dass es immer eine wertvolle Erkenntnis ist, wenn man die noch zeitig genug hat, bevor das Konzert stattfindet. Aber ja, also da musste ich mich dann schon erstmal wieder hinarbeiten, dass das auch geht. Schön ist dann eben, wenn Kolleginnen und Kollegen das auch anerkennen und sagen, Mensch, wie machst du das, dass du früh 8.30 Uhr in der Probe da die Hirtenarie so hinhämmerst? Ich sage, naja, frühes Aufstehen und üben. Anders geht's nicht.
Ja.
So, also, dass das auch honoriert wird und dass Leute das auch wahrnehmen, dass man sich offenbar damit beschäftigt, das macht es dann auch noch wertvoller, es zu tun.
Ja. Ein geschätzter Kollege hat mal gesagt, wenn er jetzt früh 9.30 Uhr einen Gottesdienst hat, wo er Solo singt, Weihnachtsoratorium, da muss er um 6 aufstehen, 5:30, damit da überhaupt was geht.
Ne? So ist es. Wer könnte das gewesen sein?
Ja, genau. Ja. Und das ist, finde ich, auch krass, dass man dann auch sagt, naja, klar, ich muss das machen, das ist mein Beruf, gehört dazu, Punkt.
Ja, ich werde am Ende, guck mal, du wirst ja für eine Dienstleistung bezahlt, wenn man es mal ganz unromantisch runterbricht. Mhm. Ich werde nicht in erster Linie dafür bezahlt, dass ich so gut aussehe und ich werde auch in erster Linie nicht dafür bezahlt, dass ich mich dorthin stelle und einen guten Eindruck mache, sondern ich werde für eine Dienstleistung bezahlt,
dass nämlich du gut singst.
Bestmöglich zu singen in dem Moment, wo es gefordert ist. Und das bedeutet für mich...
Du wirst dafür bezahlt, dass du so singst wie Robert Polas.
Ja, aber halt wie die beste Version von Robert Polos und nicht wie die eigentlich keinen Bock hat und verkatert ist, weil Weihnachten ist.
So.
Und dementsprechend muss ich dann halt auch, wenn ich der Dienstleistung gerecht werden will, und nur dann kann ich ja fairerweise auch die Preise aufrufen, die ich aufrufen möchte, muss ich dann halt auch liefern. Und das setzt halt voraus, dass ich die Grundvoraussetzungen schaffe, dann eben auch die beste Leistung abliefern zu können. Und dann, du lernst natürlich über die Jahre, was du brauchst, was der Körper auch braucht. Mittlerweile brauche ich fürs Einsingen nicht mehr ganz so lange wie früher. Früher bin ich wirklich um 6 aufgestanden, wenn ich 9.30 Uhr Gottesdienst hatte. Mittlerweile reicht so zwischen 6:30 und 7, weil das Einsingen mittlerweile ein bisschen schneller geht bei mir. Das sind alles Dinge, die findest du raus, aber du musst es erstmal so sicherstellen, dass du eben deinem Beruf bestmöglich nachgehen kannst und am Ende stehe ich ja für mich selber. Das heißt, wenn ich verkacke, werde ich auch nicht wieder angerufen im Zweifelsfall.
Ja.
Dementsprechend, das ist das Schöne und Schlechte am Selbstständigsein, du hast keine Ausreden, weil du bist dafür verantwortlich, dass es am Ende funktioniert oder eben nicht. Das ist gut und schlecht.
Ja.
Ja.
Und wie eure Konzerte, haben die dann auch Spaß gemacht, also die von mit Tonart?
Ja, unbedingt. Also unser Tonartkonzert war sehr erfreulich. Das war, darauf wolltest du eigentlich hinaus.
Genau, auch.
Ach so, ich dachte, wir jetzt unser Amarok-Konzert.
Ja, auch. Komm, erzähl mal.
Es ist schon wieder so viel passiert. Ich war ja mit meinem Chor.
Du bist so vielseitig.
Ach, das ist furchtbar. Ich war mit meinem Chor auch in der Zwischenzeit schon wieder am Proben.
Wochenende. Genau, richtig. Genau. Jetzt jüngst erst.
So ist es. Nee, also das Chorkonzert hat extrem viel Spaß gemacht. Es war, sagen wir mal, in der Erarbeitung mit der etwas heißeren Nadel gestrickt, aber am Ende doch ein sehr gutes Konzert, was den Leuten Spaß gemacht hat und uns Spaß gemacht hat und mir dann auch beim Dirigieren sehr viel Freude bereitet hat. Aber ich sag mal, es gab noch ein bisschen Klärungsbedarf musikalischer Natur vorher, den wir dann aber auch klären konnten. Und das war eine sehr coole Sache. Auch die Kirche ist ja schön. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die Gedächtniskirche in Schönefeld, aber das ist ja wirklich einfach ein schöner Raum und für unsere Zwecke ja auch absolut von der Größe her passend. Und dann waren wir jetzt gerade im Probenwochenende. Das war auch eine sehr schöne Angelegenheit, einfach wirklich mal intensiv über ein ganzes Wochenende arbeiten zu können, nicht zu Hause zu sein, sondern eben woanders zu sein. Das hilft ja doch auch manchmal noch konstruktiver vorgehen zu können.
Wo denn?
In Bad Lausick, in der Herberge, in der Jugendherberge. Das ist schon ganz lange da bei uns. Und das ist schon auch ein anders produktiveres Arbeiten nochmal. Also wenn du da natürlich aus dem Alltagsstress jede Woche kommst, kannst du dann halt auch mal ein bisschen in stimmtechnische Details und sowas ein bisschen tiefer eintauchen. Das ist schon auch wertvoll für die Leute. Und ja, das macht sehr viel Spaß. Und wir haben also auch angefangen, unser Gemeinschaftskonzert vorzubereiten.
Sehr toll.
Ja, für den November.
Sehr gut.
Wo ich gerade oder wir gerade auf großer Sponsorensuche sind. Ja, also
wer zu viel Geld hat, genau, kann sich gerne an Herrn Polas wenden.
Immer her damit. Wir werden es nach bestem Wissen und Gewissen einsetzen für den guten Zweck, nämlich den Zweck eines Konzertes.
Genau, einfach kurz noch die Leute abzuholen, das wissen ja auch gar nicht alle.
Ja.
Dass manchen entfällt ja auch, dass wir in unterschiedlichen Chören relativ prominent arbeiten. Du als musikalischer Leiter im Ensemble Tonart und ich als musikorganisatorischer Leiter mehr oder weniger. Also ich organisiere die Konzerte, ich leite sie nicht. Mhm. Ja, ist quasi was anderes beim Collegium Thomanum. Und wir zusammen ein Konzertprojekt haben werden im November, was großartig werden wird. Wir freuen uns wirklich sehr drauf. Es ist von langer Hand vorbereitet. Es gibt immer noch viel zu tun. Das ist ja immer so bei solchen Sachen.
Im Moment ist die heiße Phase, weil gerade geht es um die Finanzierung. Das ist vielleicht auch für die Leute spannend. Gibt es dann auch ein interessantes Kapitel in meinem Buch zu. Also nicht zu diesem konkreten Beispiel. Wobei doch, das fällt auch. Aber auch die Art und Weise, wie kann man für Kultur Geld beschaffen, weil da verändert sich im Moment auch sehr, sehr viel in der Landschaft, gerade wenn man mal auf die Förderungen guckt, die eben immer mehr gestrichen werden.
Ja.
Insofern sind wir da gerade in der heißen Phase der Realisation des Ganzen, weil natürlich mit der Finanzierung fällt und steht so ein Projekt am Ende.
Es ist jetzt gerade jüngst auch wieder, wir hätten eigentlich noch ein Projekt im Mai gehabt, was aus diesen Gründen leider fällt. Also es fällt dann einfach, weil du das nicht realisieren kannst, weil du die Leute nicht bezahlen kannst. Und dann musst du sagen, es tut mir leid. Es geht nicht. Wir müssen es ausfallen lassen.
Ja. Das ist natürlich immer einerseits tragisch, weil du natürlich viel Arbeit reinsteckst, schon in die Planung, bevor du überhaupt an die Realisation gehst.
Du musst ein komplettes Konzept haben, wenn du überhaupt Sponsoren haben willst. Du musst es quasi fertig organisiert haben.
So du brauchst Konzepte, du brauchst auch eine Kostenaufstellung. Das heißt, du musst auch eine Kalkulation machen. Und das sind natürlich alles Dinge, wo du in sehr viel Vorleistung gehen musst. Und wenn das Projekt dann ungesungen oder ungespielt ausfällt, dann hast du natürlich da sehr viel Zeit versenkt in was, wo du vielleicht auch hättest noch was anderes machen können, für die Familie oder so. Deswegen ist das schon auch wichtig, dass wir das zusammen schaffen als Gesellschaft, sowas auch immer wieder zu realisieren am Ende. Muss nicht heißen, dass jetzt jedes Projekt mit Geld zugeschissen wird, weil es auch nicht alles gleich gut ist natürlich oder gleich nötig. Ich will auch nicht, es muss auch nicht sein, dass jedes meiner Projekte einfach durchgewunken wird. Darum geht es auch überhaupt nicht. Aber es ist natürlich schon schön, wenn sich die Arbeit am Ende lohnt, die man reinsteckt. Und es ist ja dann doch überwiegend Ehrenamt, was da auch mit dabei ist. Gerade bei so Chören. Ich meine jetzt nicht bei mir, aber wie mein Vorstand. Mein Vorstand plant das ja auch mit mir zusammen und mein Vorstand ist ja ehrenamtlich tätig. Also die stecken ja da auch Zeit rein. Insofern ist das dann schon schön, wenn das auch realisiert wird am Ende.
Ja.
Aber noch bin ich ganz guter Dinge, was unser Projekt im November angeht.
Da ist schon so viel passiert und auch einiges ist zugesagt, dass es jetzt. Ich denke, das wird auf jeden Fall klappen. Aber es sind immer noch Herausforderungen, auch planerischer Natur, die wir gemeinsam zu meistern haben.
Genau.
Ist es halt.
So ist es.
Und da ist es ja auch schön, dass wir das zusammen machen, weil wenn man sich versteht, da kann man sich auch gegenseitig mal auf die Mütze hauen.
Ja.
Und das ist auch wichtig.
Insofern, wenn irgendjemand noch einen reichen Onkel oder eine reiche Tante hat, die nicht weiß, wohin mit ihrem Geld.
Oder selber reich ist.
Ja. Ne? Ihr wisst, bei uns ist das bestens aufgehoben.
Ja, genau. Wir machen davon Spiegelei.
Genau. Mindestens eins. So ist das. Genau, Herr Stett, bespaße doch mal die Massen, dann suche ich mal schnell einen lyrischen Akkus raus.
Stell mir doch mal eine Frage.
Ich stelle dir eine Frage.
Die ich mindestens in einer Minute beantworten kann.
Bist du denn eher Team modernes Geschirr oder Team altes Geschirr?
Geschirr.
So, also da kann man Teller, Tassen.
Ja, das hast du jetzt schon den ersten Teil der Frage beantwortet, weil Geschirr ist ja auch ein vielseitiger Begriff. Ja, ist das jetzt Geschirr für Pferde, für Kutschen, ist das Geschirr zum Essen? Was kann man noch als Geschirre bezeichnen? Ah ja, es gibt ja auch noch Geschirre. Ja, also wenn...
Gibt es auch den Spruch, wie der Herre, so ist Geschirre.
Genau, wie der Herre, so ist Geschirre, genau. Also ich bin eher der Typ altmodisches Geschirre. Also Geschirr. weil ich das einfach klassisch und schön finde. Ich mag es allerdings, je nachdem, an welchem Tisch man ist und was man von diesem Geschirr auch isst, auch gerne modern. Ja, also wenn es nach meinem Einrichtungsgeschmack von Möbeln oder Küchen ginge, da würde ich mich eher für solche cleanen, modernen, sauberen Küchen entscheiden und da gehört natürlich eher sowas rein. Da wir aber in einem Landhaus wohnen, ist unsere Küche automatisch Landhausstil, egal was man da reinkracht. Und da passt natürlich das Altmodische schon eher dazu. Ist deine Frage damit beantwortet?
Absolut. Und es hat mir auch genug Zeit verschafft, okay, um was rauszuholen. Ich habe nämlich von meinen Kollegen zum Geburtstag ein Dreierband Heinz Erhardt Gedichte bekommen. Ja? Und zwar ist der aufgeteilt in klassisches, satirisches und ich glaube witziges oder so. Und habe jetzt hier einen sehr guten lyrischen Erguss, der uns also ein Wegweiser durch das neue Jahr sein möge. Was wir euch hiermit allerherzlichst wünschen, stimmt, dass es ein gutes wird.
Das haben wir auch noch
und,
nicht gemacht.
Ja. Dass ein gesundes und erfolgreiches wird und dass hier also alle Krisen dieser Welt, inklusive oranger Psychopathen irgendwo am anderen Ende der Welt, dass wir das alle sehr gut gemeinsam meistern und dass also wir als Menschheit da auch mal wieder einen Schritt nach vorne machen und nicht immer nur zwei zurück im Moment. Gut, das also soweit. Also, der lyrische Erguss ist von Heinz Erhardt dementsprechend und heißt An einen Pessimisten.
Ja, ich bin keiner, aber trotzdem noch eine wunderschöne Woche an alle. Schade, dass wir nächste Woche wieder mit Distanz aufnehmen. Aber umso mehr Gloria hat es diese Woche, also für uns jetzt zumindest. Tut mir leid, dass wir so schnell gesprochen haben. Wir wollten einfach wirklich viel unterbringen und man vergisst, dass man, wenn man nebeneinander sitzt, ja noch hier eine Zuhörerschaft hat. Das vergisst man manchmal. Aber umso schöner ist, dass ihr uns dann auch nach wie vor so sehr begleitet.
Ihr könnt quasi sagen, ihr habt zwei Podcasts in der Zeit von einem gekriegt.
So, das ist Happy Hour.
Habt ihr mehr fürs selbe Geld oder so.
Genau. Eine schöne Woche allen zusammen.
So ist es. Bis nächste Woche. An einen Pessimisten. Jede Sorge, Freund, vermeide. Jedes Weh sollst du verachten. Sieh, die Lämmer auf der Weide, sie sind fröhlich vor dem Schlachten. Ahnst du nicht, wie dumm es wäre, wären sie es erst hinterher? In diesem Sinne,
Spitze.
Weiter so.